Gott segne euch. Also ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt, um ja eigentlich von der Barmherzigkeit Gottes zu sprechen, die mir selber widerfahren ist. Und dafür ist aufgrund, dass ihr es nachvollziehen könnt, was überhaupt passiert ist, möchte ich euch ganz am Anfang eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass Gott heute noch Wunder tut? Glaubt ihr das? Ist hier jemand gekommen, der mal einen Mörder sehen wollte? Der kann dann wieder gehen. Wenn aber jemand an Gott glaubt, nämlich dass Gott Menschen bekehren kann und berühren kann und ein neues Leben schenken kann, der möge doch bleiben und sich stärken lassen durch das, was Gott an mir getan hat. Ich selbst bin in einer atheistischen und gewalttätigen Familie groß geworden und meine Eltern haben ihre Konflikte ständig mit Gewalt gelöst. Wir haben es als Kinder gesehen und es ist uns selbst auch widerfahren. Wir waren vier, ich war der Zweitgeborene, habe noch einen Bruder, der älter war als ich, und noch zwei Schwestern, die jünger waren. Und dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, in was für einem Beziehungsgeflecht ich aufgewachsen bin, möchte ich hier ein paar Eckpunkte nennen. Das eine Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, da war ich 7 Jahre. Leider sind die Kinder, oder auch wie auch immer, jetzt weg, sonst hätte ich mal so ein 7-jähriges Kind hierher geholt, dass ihr mal seht, wie groß ich damals gewesen bin. Und ich war auf dem Nachhauseweg mit meiner Brottasche und habe damit so rumgespielt und ist der Lederriemen abgerissen. Und ich dachte, das wird überhaupt kein Problem sein, ich werde es meiner Mutter zeigen und sie wird es reparieren. Was ich nicht wusste, dass meine Eltern gerade einen heftigen Streit hatten und mein Vater außer Haus gegangen ist, er hat zum Milchtanker gefahren und noch eine Tour gefahren hat. Und so kam ich dann in die Küche, meine Mutter beim Kochen, meine 5-jährige Schwester am Essentisch und wartete. Und ich stellte mich neben meine Mutter am Gasherd und sagte, hier, schau mal, Mama, mir ist die Brottasche kaputt gegangen, kannst du mir sie wieder heil machen? Und sie drehte sich zu mir um und schlug mir sofort ins Gesicht mit der Rückhand und sie ließ nicht von mir ab, sodass ich unter den Küchentisch floh, wo meine kleine Schwester dran saß und sie packte mich an den Füßen, zerrte mich wieder heraus und schlug weiter auf mich ein und ließ erst von mir ab, nachdem ich aus der Nase und aus dem Mundwinkel blutete. Dann ging sie zurück an den Gasherd und drehte die Flamme aus und wieder auf das Gas, sodass das Gas ausströmte und drehte sich zu mir um, der ich unter den Küchentisch kauerte und sagte, ich bringe mich um und du bist an allem schuld. Uns wurde als Kind schon sehr früh eingeprägt, dass wenn dieser Geruch im Raum ist, dass er Gefahr bedeutet. Das heißt, ich kam aus meinem Versteck wieder hervor unter dem Küchentisch und stellte mich neben den Küchenherd und ich wusste vor lauter Panik gar nicht, in welche Richtung ich drehen sollte. Und meine Mutter war stets bemüht, mich davon abzuhalten, indem sie weiter auf mich einschlug und sie zertrümmerte mir beide Trommelfelder. Ich bin als Kind, habe ich gerne getaucht. Das war eine tolle Welt, diese Unterwasserwelt, dieses Schwebelose. Das hatte sich erledigt von diesem Tag an. Ich konnte nicht mehr, musste vorsichtig sein beim Schwimmen. Und meine Mutter sah, dass ich auch noch aus dem Ohr blutete, ließ wieder von mir ab, ging aus die Küche raus, drehte sich nochmal um, zeigte mit dem Finger auf mich, du bist allem schuld und ich werde mich jetzt aufhängen. Und sie ging tatsächlich raus aus der Küche und war so eine Dachbodenstufen, Holzstufen, hatten ein bestimmtes Geräusch und ich hörte tatsächlich, sie geht auf den Wäscheboden. Und wusste, Aufhängen hat etwas mit einem Seil zu tun, also ging ich an die Küchenschublade, nahm ein altes Kartoffelschälmesser und in der anderen Hand meine 5-jährige Schwester, zwischenzeitlich hatte ich das Gas ausgedreht und folgte meine Mutter auf den Dachboden. Gott sei Dank konnte ich meine kleine Schwester die Stiegen nicht hochziehen, weil die waren extra erhöht, weil nur für Erwachsene gedacht und ich hatte nicht die Kraft, meine 5-jährige Schwester hochzuziehen. So musste sie unten stehen bleiben und ich denke, das war auch ein guter Umstand, damit blieb ihr nämlich etwas erspart, was nämlich oben schon auf mich wartete. Meine Mutter stand oben auf dem Dachboden auf einem alten Küchenstuhl, hatte sich schon eine Wäscheleine um den Hals geschlungen und in dem Moment, wo sie mich sah, sagte sie, ich hänge mich auf und du bist an allem schuld. Ich war 7 Jahre. Und nun versuchte ich an diesem Stuhl, an diesem Küchenstuhl und an ihren Beinen hochzuklettern, weil ich wusste, ich muss irgendwie da oben rankommen, um sie zu retten. Und meine Mutter war immer daran interessiert, dass ich es nicht schaffe und stieß mich immer, wenn ich auf Höhe Knie war, mit ihren Fuß von sich, so dass ich immer wieder runterpurzelte und keine Chance hatte. Nach einigen Versuchen musste ich einsehen, dass es mir nicht gelingen wird, meine Mutter zu retten und nahm vor lauter Hilflosigkeit innerhalb dieser Situation das andere Ende der Wäscheleine und fiedelte daran rum. Es hätte überhaupt keinen Effekt gehabt. und flehte meine Mutter an, sich doch nicht das Leben zu nehmen. Mama, Mama, bitte nicht, ich mache es wieder heil, ich mache die Brottasche wieder heil. Ich dachte, es hat mit der Brottasche zu tun. Just in dem Moment, wo ich das Messer ansetzte, sagte meine Mutter zu mir, hör auf, die Wäscheleine gehört Müller. Wir Menschen bekommen von Gott etwas mit, wenn wir in diese Welt hineingestellt werden. Es nennt sich Urvertrauen. Und das Beziehungsgeflecht, in dem wir aufwachsen, bestenfalls Mutter und Vater, ist dafür verantwortlich, dass dieses Urvertrauen gestärkt wird. Mit, ich nenne es positive Impulse. Schön, dass du da bist. Das schaffst du. Das kriegst du hin. Wir lieben dich. Meine Eltern waren aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte offensichtlich nicht dazu in der Lage und gaben mir ständig Botschaften, wir wollten dich nicht haben. Du bist ein Unfall. Du bist ein Taugenichts. Du kannst das nicht. Geh weg da. Ich mach das. Also eigentlich ständig negative Impulse. Und dieses Urvertrauen, was Gott uns mitgibt und in unser Herzen und unsere Seele legt, ich habe es gespürt, in dem Moment zerbrach etwas in mir. Denn ich wusste, meine Mutter lügt, sie will sich gar nicht das Leben nehmen. Denn wenn ich mir das Leben nehmen will, nehme ich keine Rücksicht auf die Wäscheleine Müller und auch nicht auf die Kinder oder was auch immer. Also es zerbrach in mir und ich wusste, sie wird sich nicht das Leben nehmen. Und ging dann herunter, völlig überfordert mit dieser Situation. Ich war 7. Meine Mutter kam tatsächlich hinterher und sagte ohne Essen sofort ins Bett als Strafe. War mir auch scheißegal, ich wollte aus dieser Situation raus. Bin in mein Kinderzimmer gegangen, in mein Bettchen, habe die Decke über mich gezogen, über meinen Kopf und habe einfach in mein Elend hineingeschluchzt. Ungefähr 2 Stunden später kam mein Vater von der Arbeit und da die Kinderzimmertür offen war, hörte ich den Dialog zwischen meinen Eltern. Und mein Vater fragte nach einer Weile, wo ist der Junge, er meinte mich. Und meine Mutter fing offensichtlich in Panik darüber, weil sie ja wusste, ich liege blutverschmiert im Kinderbett, erzählte ihnen eine Geschichte, dass ich etwas ausgefressen haben sollte und sie mich dafür bestraft hatte und forderte meinen Vater auf, mich auch zu bestrafen dafür. Und er kam, zog den Lederriemen aus seiner Hose und fing an, auf mich einzuschlagen. Und ich versuchte mich so gut wie möglich davor zu schützen vor dieser Gewalttätigkeit und sagte zu meinem Vater, Papa, die Mama lügt, sie hat gelogen, sie hat nicht die Wahrheit gesagt. Und da schlug mein Vater noch kräftiger auf mich ein und sagte, wie kannst du dir herausnehmen zu sagen, dass deine Mutter lügt? Da ist das Zweite in mir zerbrochen, nämlich das Gefühl für Gerechtigkeit. Es war nicht gerecht. Eigentlich war ich ständig Opfer gewesen in meiner Kindheit. Meine Eltern waren nicht in der Lage, mir positive Aufmerksamkeit zu schenken. Aber ich habe einen Trick herausgefunden, wie sie mir wenigstens etwas Aufmerksamkeit schenken. Ich wurde auffällig in der Schule. Ich habe schlechte Noten nach Hause gebracht und meine Eltern nahmen sich tatsächlich für mich Zeit. Und auch wenn es nur für die Bestrafung war, aber sie nahmen sich Zeit. In der Psychologie nennt man das negative Aufmerksamkeit. So wurde ich immer auffälliger, Pausenclown und ja, Streiche gespielt. Und da gab es eine Situation, da war ich 10 Jahre und war ja, im Hausaufgabenheft offensichtlich eine Eintragung gehabt, dass ich auffällig gewesen bin, Betragen 5 hieß das damals. Und gab die Situation im Wohnzimmer, ich war eingekeilt zwischen der Couch und dem Fernsehschrank, ungefähr 1 Quadratmeter Platz. Und mein Vater schlug mit Kraft und Herrlichkeit, er war gerade Anfang 30, auf mich ein, meine Mutter stand 3 Meter daneben, beobachtete die Situation und ich schrie, nicht weil es weh tat, sondern weil ich wirklich das Angst hatte, mein Leben zu verlieren halt. Und meine Mutter rief auf einmal aus dieser Entfernung von 3 Metern, hör auf Dieter, du schlägst den Jungen sonst tot. Viel später habe ich verstanden, wie viel Gewalt muss dabei gewesen sein, dass die Mutter den Vater auffordert aufzuhören, weil sie Angst hat, dass der Junge totgeschlagen wird. Und bezeichnet es auch, dass sie so viel Panik vor der Gewalttätigkeit des eigenen Ehemannes hatte, dass sie das Kind nicht geschützt hat, sich nicht davor gestellt hat. Dieser Satz, hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot, war für die nächsten Jahrzehnte eigentlich ein Leitsatz für mich. Bis zu diesem 10. Lebensjahr war ich Opfer. In der Schule haben sie mich rausgepickt, ich war ein kleiner, schmächtiger Junge, und haben mich in die Ecke gedrückt, 1-2 Klassen höher und haben auf den Kopf geschlagen und haben sich groß gefühlt, was sie doch für Helden sind, um andere Schwächere zu verdemütigen. Was sie aber nicht wussten, dass ich schon wie viel Zorn und Wut in mir drinne hatte aufgrund des Verhaltens meiner Eltern mir gegenüber, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben wehrte. Und ich habe sie beide umgehauen. Und auf einmal kamen die, die das beobachten, hast du das gesehen, der kleine Pimpf, der hat die, oh, hey Thorsten, du bist ja ein Typ, ja, cooler Typ. Hallo Thorsten, wie geht's dir? Ah, so funktioniert das mit der Aufmerksamkeit. Und ich fing an, ein stadtbekannter Schläger zu werden. Ich fing an, Menschen bewusst zu provozieren, zu beleidigen und sie herauszufordern, sich mit mir zu prügeln. Und jedes Mal, bevor ich dann anfing, mich mit ihnen zu prügeln, sagte ich zu ihnen, mach mal zu, wenn du dich jetzt mit mir prügeln willst, geht es für mich nicht darum, ob du mir einen Zahn rausschlägst oder ob ich ein blaues Auge habe. Ich scheiß drauf. Wenn du gewinnen willst, musst du mich totschlagen, hast du verstanden? Das ist der Satz meiner Mutter. Hör auf, du schlägst den Jungen sonst tot. Das heißt, in jeder körperlichen Auseinandersetzung habe ich eigentlich meinen Vater rüber projiziert und herausgefordert, du kannst nur gewinnen, wenn du mich totschlägst. Und so wurde ich ein stadtbekannter Schläger. Die kam aus allen Ecken. Der beste Straßenkämpfer, Anführungsstriche, ist der, der sich selbst egal ist. Und das merken die anderen. Selbst wenn ich mal umgehauen wurde und mich wieder aufgerichtet habe, gesagt, was ist denn los, hast du mich nicht verstanden? Du kannst nur gewinnen, wenn du mich totschlägst, hast du mich verstanden? Nun komm mal her. Das hat den Menschen Angst gemacht. Aber so konnte ich auch nur sein, weil ich mir ja auch selbst egal war. Weil ich nie von meinen Eltern die Botschaft bekommen habe, schön, dass du da bist. Willkommen auf dieser Welt. Mit dem 15. Lebensjahr hat mein Vater mich das letzte Mal verprügelt, weil ich durch meine eigene Gewalttätigkeit emotional so abgestumpft war, mir selbst und anderen gegenüber, und körperlich so gestählt war, dass ich mich vor ihn aufgebaut habe und gesagt habe, was ist denn los, alter Mann? Hä? Ich denke, du wolltest mich totschlagen. Schlag doch mal richtig zu, hast du keine Kraft in deinen Knochen oder was ist los mit dir, hä? Und mein Vater bemerkte, dass er mit seiner Gewalttätigkeit mich nicht mehr kontrollieren kann, dass ich ihm aus den Händen geglitten bin, das, was er ständig versuchte zu unterdrücken und zu kontrollieren. Und er bekam vor mir Angst. Und er schmiss mich raus aus der Wohnung, hat gesagt, du kannst sofort verschwinden, du hast hier nichts zu suchen in der Familie. Und ich ging raus und irrte umher eine Woche in der Stadt, habe auf Dachböden geschlafen, in Kellern, habe in Kellern eingebrochen, um ein kleines Glas Eingewecktes zu haben, um was essen zu können. Und nach einer Woche entschied ich mich, ich werde zurückgehen. Ich habe eine Familie, aber irgendwie habe ich sie doch nicht, aber ich werde zurückgehen. Und ich denke, im Normalfall, wenn eure Kinder oder Enkelkinder über die Zeit, die vereinbart war, nicht nach Hause kommen, dass ihr eine, zwei Stunden später erstmal schon mal die Freunde anruft und Ähnliches, um herauszufinden, was ist irgendwas passiert. Und wenn sie denn gefunden sind, was ist passiert, komm, setz dich hin, hast du gegessen, hast du getrunken, was ist passiert? Wir haben uns große Sorgen gemacht. Ich war 7 Tage weg und meine Eltern wollten mich verprügeln. Und ich sagte zu ihnen, hör euch zu, ihr habt mich in dieses Leben gesetzt. Ihr habt eine Verantwortung für mich übernommen. Ihr müsst mir mindestens Essen, Trinken und Unterkunft geben. Und wenn ihr das nicht tut, werde ich euch anzeigen bei der Polizei und beim Jugendamt, dass ihr Bescheid wisst. Und mein Vater sagte, okay, kein Problem. Und mit dem 18. Lebensjahr hast du zu verschwinden. Ich denke, ein jeder von euch kann sich vorstellen, wie die nächsten 3 Jahre aussahen, von 15 bis 18. Haltlos, hemmungslos, lieblos, verantwortungslos. Es war eine Katastrophe für mich und all die Menschen um mich herum. Die Konsequenzen ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Mit 18 Jahren komme ich das erste Mal ins Gefängnis. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Das Einzige, was sich veränderte, war das Strafmaß, es wurde mehr. Dann traf ich ein Mädchen nach meiner 3. Inhaftierung und sie hatte sich offensichtlich in mich verliebt, trotz meiner Auffälligkeit, die sie wahrgenommen hat. Und sie stellte mir die Frage, kannst du dir vorstellen, mit mir in meine Heimatstadt zu ziehen? Wir werden dort ein neues Leben aufbauen. Und ich wusste schon, es hat etwas mit diesem Milieu zu tun und ich dachte, ich kann diesem Milieu entfliehen und woanders wirklich neu anfangen. Das ist ja die Sehnsucht in mir gewesen. Und ich bin mitgezogen in einen anderen Ort, aber ich habe doch meine Geschichte mitgenommen. Eigentlich habe ich doch nur den Ort gewechselt und nicht mein Verhalten. Das heißt, da fingen die Probleme genauso an. Und nach 7,5 Jahren sagt die Antje zu mir, Thorsten, ich kann nicht mehr. Ich bin leer. Ich habe versucht, dich herauszulieben aus diesem inneren Gefängnis. Das heißt, sie hat sehr wohl bemerkt, dass ich in einem inneren Gefängnis war und es ist mir nicht gelungen. Ich bin leer. Du hast mir nie zurückgegeben. Kann ich jemandem Fahrradfahren beibringen, wenn ich es selber nicht kann? Keine Chance. Kann ich jemanden lieben, wenn ich gar nicht weiß, was Liebe ist, sondern nur die Definition kenne, Wörtdefinition, keine Chance. Und eigentlich war sie für mich eine Krücke, mit der ich durchs Leben gegangen bin. Ein Menschen, an den ich mich stützen und festhalten kann, der mir signalisiert durch sein Verhalten, ich bin geliebt. Und mit dieser Krücke bin ich durchs Leben gegangen. Auf einmal brach sie weg, die Krücke, indem sie sagt, ich kann nicht mehr, ich werde mich von dir trennen. Kennt ihr diese Werbemännchen, die manchmal vom Supermarkt stehen, die mit Luft vollgeblasen werden, so ein Schlauch mit zwei so ein Ärmchen? Kennt ihr die? Das war meine Wahrheit. Das war meine Innerlichkeit. Völlig instabil, kein Selbstwert, voller Minderwertigkeitskomplexe, irgendwie lose im Leben hängen, keine Stabilität. So saß ich dann in meiner Wohnung, ich war ja nicht getauft, für mich waren Christen alle Spinner, jetzt bin ich selber einer. Gepriesen sei der Herr. Und dachte über mein gelebtes Leben nach und habe zurückgeschaut und habe eigentlich einen Ort gesucht, einen Ort, eine Begebenheit, eine Lebenssituation, an der ich mich erfreuen konnte. Ich habe nichts gefunden. Es war Krieg. Ich war in einem ständigen Kriegszustand. Ich habe keine blühenden Landschaften gefunden und ich war satt, satt von diesem Leben. Und just in diesem Moment kam mir Faust in den Kopf. Und ich wusste, Faust, da hat er seine Seele verkauft. Und ich sprach in diese unsichtbare Welt hinein, ohne zu wissen, dass sie existiert. Du kannst mein Leben haben, ich scheiß drauf. Ich scheiß wirklich drauf, ja. Ich will dies nicht mehr. Aber ich will 1,5 Jahre dafür leben wie ein König auf dieser Welt. Dann kannst du sie haben, die Seele. Ich scheiß drauf. Eine Woche später kam ein Freund zu mir und sagte, du kannst mit mir mal nach Ostberlin fahren zu einem russischen Migranten. Ich will ihn mal besuchen. Das taten wir. So ein Künstler, ein hervorragender Künstler. Ich habe sogar ein Bild gekauft. Und just in dem Moment, wo ich da war mit meinem Freund, bekam der Maler selber Besuch, nämlich aus Russland. Und so wie die zwei Typen dort in der Tür standen, die brauchten nichts sagen. Die lief gleich ein kalter Schauer über den Rücken und es stellte sich heraus, es war der Pate von Riga mit seinem Leibwächter. Und er stellte uns in einem, wie wir dachten, beiläufigen Gespräch die Frage, ob wir Luxuskarossen besorgen können. Und ich sagte, keine Ahnung, werde mal gucken. Und habe ein paar Tage später, er gab mir seine Telefonnummer, habe ich mit Freunden, die an der Technischen Universität Berlin Feinmechanik studierten, und nur aus dem einfachen Grund, um die Schließmechanismen von BMW und Mercedes zu überwinden, und sie waren Profis, brauchten keinen Schlüssel. Das Längste, was ich gesehen habe, 20 Sekunden, sind sie losgefahren. Und ich rief die Russen an und sagte, ich habe Fahrzeuge, wie viel wollt ihr haben? Und sie sagten, nur Luxuskarossen, aber ihr müsst sie uns nach Russland bringen. Das heißt, ich musste eine Logistik aufbauen über Fahrzeugpapiere, Fahrtrouten, Fahrer, Dublettenkennzeichen und ähnliches. Und wir fingen an, Russland zu bedienen und später auch arabische Länder mit Luxuskarossen. Und wir gründeten eigentlich eine kriminelle Organisation. Und wir waren nachher so dreist und unverfroren, dass wenn wir mit 5 Fahrzeugen gefahren sind, sie mit Blaulicht ausgestattet haben und uns an den Grenzen als Abgeordnete des Berliner Senats ausgegeben haben, um nicht zu lange aufgehalten zu werden an der Grenze. Eine Organisation, eine Gemeinschaft bildet sich durch, wodurch? Ein gemeinsames Ziel, Karnickelzüchter. Ne? Wir haben ein Statut, Karnickelzüchterverein, belgische Riesen, ne? Wer mitmachen will, hier ist das Statut, kommt mit. Und das heißt, eine Gemeinschaft bildet sich immer durch ein gemeinsames Ziel. Eine christliche Gemeinschaft, so hoffe ich doch, hat das gemeinsame Ziel Ewigkeit bei Gott. Und dort ist der Motor nicht der schönste belgischen Riesen zu haben, sondern der Motor ist die Liebe Gottes. Kriminelle Organisationen ist das gemeinsame Ziel, auf schnellsten Wege, ohne Rücksicht auf Verluste, Geld zu machen. Und dort ist der Motor, man wird getrieben, die Triebkraft, Angst, die Waffe des Teufels. Und das konnte ich ja gut, ne? Mein Vater hat mir doch gezeigt, wie man Angst verbreitet, oder? Erstmal mir gegenüber und dann habe ich es doch von ihm gelernt. Das heißt, die Organisation wuchs an auf 54 Leute und ich war der Chef, weil ich am besten Angst verbreiten konnte. Damit waren sie zu kontrollieren. Da war einer dabei, der heißt Dieter, wie mein Vater, der durch seine Verhaltensform meine Position in Frage gestellt hat. Und um die Organisation wieder zu straffen und in Ordnung und auf Linie zu bringen, habe ich ihn erschossen. Vor euch steht ein Mensch, der einen Mord begangen hat. So, wer Mörder sehen will, der kann gehen. Wer aber wissen will, ob die Geschichte weitergeht, der kann sitzen bleiben. Wollt ihr ein Wunder sehen? Ungefähr 3 Wochen später nach dieser Tat kam die Antje nochmal auf mich zu und stellte mir die Frage: Thorsten, kannst du dir vorstellen, mit mir nochmal in Urlaub zu fahren? Offensichtlich wollte sie schauen, ob noch irgendetwas an dieser Beziehung zu retten ist. Und ich sagte, okay, kein Problem. Und wir fuhren nach Spanien. Ich nahm mein ganzes Spielzeug mit, Paraglider, Jetski, KTM. Ich habe ständig Sportarten betrieben, wo ich mein eigenes Leben riskiert habe, weil ich genau in dieser Grenzerfahrung mich lebendig gefühlt habe. Und ich war schon immer kunsthistorisch interessiert und bin auf der Insel herumgefahren, Burgen, Schlösser, Kirchen angeschaut. Und auf einmal sah ich auf der Mitte der Insel ein Hochplateau. Und es sah von der Ferne aus wie eine Burg und wir fuhren die Serpentine hoch. Der Ort heißt San Salvador, der heilige Erlöser. Am Ende der Serpentine eine riesengroße Christus, Christkönigsstatue, die so macht. Für mich keine Bewandtnis, Christen alles, vergiss sie. Und geh in die Kirche hinein, es stellte sich heraus, es ist eine Kirche, ein Kloster gewesen auf einem Berg. Und geh in die Kirche hinein aus kunsthistorischem Interesse und mach den Rundgang und komm raus aus diesem sakralen Bereich, wo der Gottesdienst gefeiert wird, und hatte in mir auf einmal ein Gefühl von angenehm und ich konnte es nicht einordnen. Gefühle werden durch Handlungen ausgelöst. Das heißt, ich tue dir etwas Gutes, ne, eine Handlung, und es löst bei dir ein Gefühl aus, entweder angenehm oder unangenehm. Das heißt, Liebe ist eigentlich eine Handlung am Du, die am Du ein Gefühl auslöst. Und wenn der andere dich auch liebt, macht er an dir eine Handlung, was bei dir ein Gefühl auslöst. Und so schließt sich der Kreis der Liebe. Ich hatte keine Handlung. Ich wusste nicht, was da passiert sein sollte, aber ich hatte ein Gefühl in mir und war völlig irritiert. Und war in den Vorraum der Kirche, wo lauter Glasvitrinen waren, mit Briefen und Zeitungsausschnitten, unter anderem auch im Deutsch. Und ich fing an zu lesen und es stellte sich heraus, dass San Salvador auf Mallorca ein Wallfahrtsort ist, wo sich Menschen bedanken für Gebetserhörungen, die Gott ihnen erfüllt hat. Und ich dachte mir, das ist ja hier wie bei Wünsch dir was. Ein jeder von euch stelle sich doch mal bitte vor, nicht ihr hättet 3 Wünsche. Das ist einfach, ne? 2 für mich, 1 kann ich sogar noch verschenken. Ein jeder von euch stelle sich doch mal bitte vor, ihr hättet einen einzigen Wunsch, den Gott euch erfüllen würde und der für euch ganz persönlich ist. Nicht, meine Tochter soll gesund werden oder Papa soll Arbeit kriegen oder ähnliches, sondern für euch ganz persönlich einen einzigen Wunsch, den Gott euch erfüllen würde. Was würdet ihr euch wünschen? Es ist schön zu sehen, wie ihr in eurer Tiefe eurer selbst hinabsteigt und euren Wunsch sucht. Wir Menschen wünschen uns etwas, weil wir es nicht haben. Und macht langsam mit euren Wunsch. Ihr habt nur einen und Gott nimmt euch ernst. Er nimmt euch ernst. Wie gesagt, man wünscht sich etwas, was man nicht hat. Und ich sagte zu der Antje, gib mir mal einen Zettel. Und sie gab mir einen alten Kassenbon und ich drehte mich zur Seite und schrieb auf meinen Zettel drauf meinen Wunsch. Ich wünsche mir ein Leben in Glück. Das heißt, trotz der Macht und des Geldes hatte ich in mir drin ein tiefes Gefühl von Unglücklichsein. Faltete diesen Zettel zusammen, schmiss ihn, da war ein Gitter gewesen, hinter eine Grabplatte, schmiss diesen Zettel auch durch dieses Gitter hindurch und der Zettel rutschte hinter der Kante und war aus meinem Blickfeld verschwunden. Und für mich war das Ding erledigt. Am nächsten Tag, wir gehen am Strand. Meine Frau heute, würde ich sagen, also die Antje, würde ich heute sagen, kontemplativ, ne, hier. Und ich eher aktiv. Ich nahm meinen Paraglider, meinen Fallschirm und sagte zu Antje, ich werde jetzt auf diesen Berg gehen dort und werde meinen Fallschirm aufziehen und werde runtersegeln am Strand zwischen den vielen Menschen halt, ne, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu erheischen, ne, weil mein Selbstwertgefühl ja davon abhängig war. und ging tatsächlich auf diesen Berg und versuchte mehrfach den Schirm aufzuziehen und nach einigen Versuchen gelang es und die Thermik reißt mich hoch, ungefähr 50 Meter und ich ziehe an, um über die Bergkuppe rüberzukommen, um runtergleiten zu können und die Thermik reißt ab. Der Schirm fällt in sich zusammen und flattert hinter mir her, ich stürze zu Boden, 50 Meter, unter mir kein Wasser, sondern Felsen. Den einzigen Gedanken, den ich noch fassen konnte, war, wenn ich jetzt da unten aufschlage, bin ich tot. Ich schlag auf, bin bei Bewusstsein und höre, wie die Menschen gelaufen kommen. Der ist tot, ich hab's gesehen, wie er abgestürzt ist, ich hab's gesehen, der ist tot. Und kam an mich heran und versuchten mich offensichtlich in stabile Seitenlage zu bringen und ich sagte, fasst mich nicht an, ihr wisst doch gar nicht, ob meine Wirbelsäule verletzt ist. Und begann selbst mich zu bewegen und aufzurichten und dabei stellte ich fest, dass in mein Schienbein durch den Aufprall eine Ader geplatzt war und dass zwischen meinen zwei Pobacken, weil man sitzt so auf einem Brett, ein Hämatom immer größer wurde, so groß wie ein Handball. Und anstatt glücklich darüber zu sein, dass ich diesen Absturz überlebt habe, war ich sauer, dass ich nicht rübergeflogen bin, um die Aufmerksamkeit der Menschen am Strand zu erheischen. Das zeigt, in was für einen katastrophalen inneren Zustand ich mich befunden habe. Das Fliegen hatte sich erledigt an diesem Tag. Ich nahm den Schirm und ging zu Fuß runter. Die Antje wartete schon. Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Nicht getauft, keinen christlichen Hintergrund. Und ich sagte, Antje, eigentlich hätte ich jetzt tot sein müssen. Ich bin eben abgestürzt aus 50 Meter Höhe. Da sagt sie zu mir, keinen christlichen Hintergrund, nicht getauft. Du bist nicht tot, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Hä? Du glaubst genauso wenig an Gott wie ich, also lass mich mit diesem Rotz in Frieden. Aber Gott hat diesen Zettel nicht vergessen. Viel später habe ich darüber nachgedacht, wo fing diese Geschichte eigentlich an? Es war dieser Zettel, den ich geschrieben habe, ich wünsche mein Leben in Glück. Damals verstand ich es noch nicht. Und eigentlich hat Gott die Antje benutzt, um mir eigentlich schon die erste Antwort zu geben durch einen Menschen, der nicht glaubt, Gott hat mit dir noch etwas vor. Ungefähr 4 Wochen später werde ich von Interpol in Schweden verhaftet. Die Organisation fliegt auf. Wir hatten 3 Kronzeuge nachher, die sich eine geringere Strafe dadurch erkauft hatten, dass sie die Organisation haben hochfliegen lassen. Und ich komme sofort in Einzelhaft. Einzelhaft heißt, dass ich in einem 8-Quadratmeter Raum niemanden anders gesehen habe als den Beamten, der mir 3-mal am Tag oder 2-mal am Tag Lebensmittel gegeben hat und die Tür wieder verschlossen hat. Probiert es mal aus. Ich denke, euer Bad, 8 Quadratmeter wird er vielleicht haben. Schließt euch mal ein oder lasst euch mal einschließen, ohne Telefon, ohne iPad, ohne Zeitung, ohne Radio, ohne Fernseher und guckt mal, wie lange ihr das aushaltet. Ich bin gespannt, wann ihr an die Tür klopft und sagt, okay, lass uns das Experiment mal bitte beenden, das ist mir hier nichts, ich will hier raus. Ich konnte nicht raus. 4 Jahre, 9 Monate und 2 Tage. Einzelhaft, isolationshaft. Und ich habe gelitten wie ein Hund. Warum? Wir Menschen sind Beziehungswesen. Gott hat uns so hergerichtet. Entweder haben wir ein menschliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können. Und wenn wir das nicht haben, aber gläubige Menschen sind, haben wir ein göttliches Gegenüber, mit dem wir kommunizieren können. Ich hatte weder das eine noch das andere. Und habe gelitten wie ein Hund. Hab diese Zeit, das besteht für mich auch die Sinnhaftigkeit des Leidens, besteht darin, wenn der Mensch ein anderer wird. Ich habe mir die Frage gestellt, warum bin ich so aggressiv? Warum bin ich so gewalttätig? Wo kommt das her? Warum habe ich dieses Verhalten an mir? Ich wollte es verstehen. Denn ich sah ja, dass ich ständig in Konflikte hineinrutschte und mein Leben dadurch nicht besser wurde, sondern eher schlechter und nicht nur für mich, sondern für all die Menschen um mich herum. Und ich stellte mir eigentlich die Frage, wer bin ich? Nicht vor dem anderen, sondern vor mir selbst. Was ist meine ureigenste Wahrheit? Und nutzte diese Zeit, um über mich und mein Leben nachzudenken. Und ich fand heraus, dass meine Eltern, weil sie ihre Geschichte nicht aufgearbeitet haben, auf meine kindlichen Schulter gelegt haben. Das heißt, ich konnte nach einer Weile sagen, Mama, das ist dein Päckchen, das gehört zu deiner Geschichte, das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern mit deiner eigenen Kindheit. Und du hast sie mir auf meine Schultern gepackt. Vater, das sind deine 50 Kilo. Du hast sie auf meine Schultern gepackt. Sie haben eigentlich mit deiner Geschichte zu tun. mit deiner Kindheit, du hast sie nie aufgearbeitet, du hast sie, dein Aufarbeiten war, sie mir auf die Schulter zu legen. Und ich kam zwangsläufig natürlich auch bei mir an. Ich habe mich mit dem 10. Lebensjahr entschieden, nicht wieder Opfer zu sein, sondern eher Täter. Das heißt, vor mir baute sich geradezu auf mein eigenes Schuldigsein. Und ich fing an, es sogar zu spüren, nicht nur mich selbst, sondern auch die Schuld zu spüren. Denn wenn ich als Kind verprügelt wäre, die Form der Lieblosigkeit, dann weiß ich ja, welches Gefühl es in mir ausgelöst hat. Das heißt, wenn ich jemand anders verprügele, löst es genau das gleiche Gefühl aus. Und letztendlich habe ich gegen alle Gebote verstoßen. Und Gott allein weiß, wie groß meine Schuld ist. War schon mal jemand von euch wandern mit einem fetten Rucksack? Mit einem richtig fetten Rucksack? Und habt ihr schon mal das Gleichgewicht verloren? Seid nach vorne übergekippt? Naja, dann dreht man sich raus, ne? Schiebt das Ding zur Seite, dreht sich raus, stellt das Ding neu auf und nimmt ihn neu auf und geht weiter. Stellt euch vor, der Rucksack ist so schwer, dass ihr euch nicht rausdrehen könnt, dass ihr sogar Schwierigkeiten habt zu atmen. Das war meine Schuld. Und ich wusste nicht, wohin damit. Ich war in so einer tiefen Hilflosigkeit mir selbst und dem Leben gegenüber, meiner Verhaltensform gegenüber, dass ich nicht wusste, was ich tun kann. Und lief in meiner Hilflosigkeit am 15. Mai 1998. Ich lag auf meiner Zelle, hatte ein weißes Bettlaken vor den Zellenfenster gespannt, weil es die Sonnenseite war. Und dann kam auf einmal ein Lufthauch, ein Windhauch in dieses Bettlaken und es blähte sich auf wie so ein kleines Segel und es legte sich zurück ans Fenster. Kreuz, und ich hatte die Assoziation Kreuz, Christentum, Gott. Und ich fing eigentlich an, das erste Mal in meinem Leben bewusst zu beten. Und all mein Zweifel war schon in den ersten Satz drin. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben, ich will dieses Leben nicht mehr. Und ich fing an, eigentlich meine Geschichte zu erzählen. Schau, was mir passiert mit 7 Jahren. Meine Mutter will sich von mir erhängen. Mit 10 Jahren, mein Vater will mich totschlagen. Und dann die eigenen Dinge, die ich getan habe. Und in mein inneren Auge zogen wirklich die Bilder meiner Lebensgeschichte an mir vorbei. Und ich fing an, in einer Innerlichkeit an zu weinen, die mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war. Eigentlich weinte ich über mein gelebtes Leben. Und da sich nichts rührte, fing ich wieder von vorne an. Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, bitte schenk mir ein neues Leben. Es tut mir leid, all die Dinge, die ich getan habe. Und du allein weißt, dass ich all deine Gebote gebrochen habe. Und wollte gerade ansetzen und wollte wieder erzählen, was mir passiert ist. Da höre ich glasklar, so wie ihr meine Stimme vernehmt. Ich weiß. Worauf reagieren wir Menschen als erstes? Auf Stimme oder auf Wort? Was denkt ihr? Möchtet ihr ein Beispiel? Ich liebe euch! Ist die Botschaft angekommen oder habt ihr gleich zugemacht? Habt ihr zugemacht? Ihr wart gar nicht offen für das, was ich gesagt habe. Die Stimme war schneidend, ne? Und hart. Wir Menschen reagieren als erstes auf Stimme. Und die Stimme war nicht, was hast du dort getan, sondern voller Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn wir uns dann zu den Wörtern hinbegeben, ich weiß, das heißt doch nichts anderes als, Sohn, ich kenne dein Leben, ich kenne dein Denken, dein Reden, dein Handeln, ich kenne dein Opfer und dein Tätersein. Ich weiß. Das hat mich so schwer erschüttert in dieser Sekunde meines Lebens, dass ich nicht nur Erkenntnis, sondern Gewissheit hatte von der Existenz Gottes. Und ich verkroch mich in die kleinste Ecke meines Bettes und zitterte am ganzen Körper. Und heute würde ich die Begrifflichkeit benutzen, Ehrfurcht. An diesem Abend schlief ich ein, wie ein Baby, wie ein Baby. Am nächsten Tag, ich stehe auf, und habe natürlich für mich, Gott hat es ja Verstand gegeben, nicht wahr? Was ist das gewesen? Hatte ich eine Wahrnehmungsstörung? Was ist das gewesen? Bin ich jetzt hier irre geworden im Kopf oder was? Was ist das gewesen? Es geht die Tür auf, man geht dann so zur Freistunde, ne, mit so 200-300 Leuten und gehe auf den Flur und die Mitgefangenen kommen auf mich zu. Hallo Thorsten, wie geht's? Was ist denn mit dir los? Warum lächelst du die ganze Zeit? Sie benutzen die Formulierung, warum glänzt du so im Gesicht? Moses, Begegnung mit Gott, ein Tuch über das Haupt, weil so viel Licht abbekommt von der Gegenwart Gottes. Und ich sagte, quatsch mich mal nicht voll, komm, du hast doch irgendeine Droge genommen, gib uns auch was ab. Lass mich mal in Ruhe, schwatz mich mal nicht voll, weil ich war von meinem Verstand her immer noch mit dieser Situation gefangen. Es war für mich nicht erklärbar. Und ich ging in die Freistunde, die Tür geht auf und ich schaue in das Blau des Himmels mit kleinen weißen Wolken und denke, wow, Alter, so schön, ja, so schön. Und dann war das Grün eines Lindenbaumes, wow, der Kracher, was für ein intensives Grün. Das ist doch alles da gewesen, warum habe ich es nicht wahrgenommen? Und leg mich auf die Gefängnisfreihof, auf ein kleines Stückchen Wiese, voller Gänseblümchen und ich pflücke ein kleines Gänseblümchen, schaue mir die Struktur an und die Farbe und erfreue mich einfach dran halt. Und meine Mitgefangenen gingen im Kreis, im Rondell an mir vorbei und kick ihn dir an, ne? Jetzt ist er hin. Ja? Der ist völlig durchgeknallt, das hat er nicht geschafft, die Isolationshaft. Jetzt liegt er auf der Wiese und grinst ein kleines Blümchen an. Der ist ja verrückt geworden. Ja, was für ein tolles Wort. Ich kann einen Tisch verrücken, einen Stuhl, einen Schrank. Und Gott kann einen Menschen verrücken, indem er ihn berührt, in eine andere Wahrnehmungsebene. Ich bin ein von Gott verrückter Mensch. Das bin ich. Wahrlich. Aber Gott gab uns, wie gesagt, der Verstand. Ne? Wenn ich Gott verstehen kann, dann kann ich ihn auch zusammenfalten und in die Tasche stecken. Ne? Diesen Gott, der das Universum erschaffen hat, das Große und das Kleine, ne? Das Sichtbare und das Unsichtbare. Also besorgte ich mir Bücher, Anomalien der Welt, Parapsychologie, morphogenetische Felder und versuchte eigentlich die Antwort zu finden für das, was ist das gewesen? Hatte ich eine Wahrnehmungsstörung? Ein Sozialarbeiter der Freikirche, Fiete Nordeck, Sozialarbeiter der U-Haft, hat aufgrund meiner Fragen mitbekommen, dass mir was passiert ist und gab mir meine erste Bibel. Und ich nahm das Ding, schlug auf, darin rumgeblättert, keine Chance, wie verschlossen. 3 Monate nach diesem Ereignis, unsere innere Unruhe kommt eigentlich daher, dass wir wesentliche Fragen haben, die noch keine Antwort gefunden haben. Augustinus sagt dazu, und unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, mein Herr und mein Gott. Das heißt, ich hatte eine wesentliche Frage, was ist das gewesen, und keine Antwort. Das heißt, ich war unruhig, wie so ein Pendel. Und ich liege, wie gesagt, 3 Monate nach dem vorangegangenen Ereignis, liege ich auf meinem Zellenbett und denke darüber nach, was ist das gewesen. Und da kommt diese wunderbare Stimme wieder. Mit dem Blick auf der Bibel, die im Bücherregal stand, sagte die Stimme, nimm und schlag auf. Die Stimme sagte nicht Seite 36, blätter drin rum, Altes oder Neues Testament oder ähnliches, sondern nimm und schlag auf. Ich nahm die Bibel heraus und schlug auf. Ich hatte ja die Frage, was ist das gewesen am 15. Mai? Und schaute direkt beim Aufschlagen auf einen Satz auf der linken Seite. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, Christus, zum Lügner. Und ich schmiss das Buch in die Ecke, weil ich erschrak mich, weil für mich rational nahm ich wahllos ein Buch aus meinem Regal, schlag wahllos eine Seite auf, guck auf einen Satz und dieser Satz spricht mit mir und gibt mir die Antwort. Denn was habe ich getan am 15. Mai? Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann schenk mir ein neues Leben. Ich will dieses Leben nicht mehr. Und ich habe ihm mein Leben, meine Schuld erzählt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld. Mich hatte das eben halt schwerst irritiert. Ich hatte wieder verstandesmäßig irritiert. Ich hatte ja keine Ahnung von Heilig Geist, Wort Gottes. Für mich sprach dieses Buch mit mir und ich schmiss es deswegen weg von mir in die Ecke, weil ich mich erschrocken hatte. Nachdem ich mich beruhigte, kam ein neuer Satz, eigentlich eine neue Frage in meinen Kopf. Wir Menschen brauchen Gewissheit darüber, dass Gott uns wirklich all unsere Schuld vergibt. Wenn nämlich Gott ein separierender Gott ist, der sagt, das vergebe ich dir und da warten wir noch ein bisschen. Habe ich dann die Chance für einen Neuanfang? Das heißt, ich brauchte Gewissheit darüber, dass mir all meine Schuld vergeben ist. Und ich stellte die Frage, ist mir wirklich all meine Schuld vergeben? Ich war kein kleiner Sünder. Ich habe gegen all Gebote verstoßen. Du allein weißt Gott, wie oft. Und ich versuchte selbstständig in der Bibel eine Antwort zu finden. Keine Chance. Zu. 2 Monate später, gleiche Situation. Ich liege auf meinem Zellenbett, die Frage, keine Antwort gefunden, ob mir all meine Schuld vergeben ist. Und diese wunderbare Stimme kommt wieder und sagt, nimm und schlag auf. Die Stimme sagte nicht Seite 36, Altes, Neueste, sondern nimm und schlag auf. Und ich schlug auf, ich blätterte nicht darin rum, sondern ich schlug auf und schaue auf einer Seite, rechts, Epheser 2, vom Tod zum Leben. Und ihr wart tot, gefangen in euren Sünden und von Natur aus, Kinder des Zornes und des Ungehorsams. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat euch freigemacht, nicht aus Verdienste heraus, auf das niemand sich rühmen kann, sondern aus Gnade. Und ihr seid vorherbestimmt für große Werke, die er schon vorbereitet hat. Das heißt, ich muss sie nur nehmen. Das heißt, in meinem Leben waren 3 Dinge passiert, die ich rational nicht erklären konnte, mich aber schwerst irritiert haben. Denn mein Welt- und Wertbild fiel in sich zusammen an diesem 15. Mai. Ich musste neu denken mit einer wichtigen Komponente, die da heißt, Gott ist. Jesus steht vor Pilatus und Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Jesus schweigt, wisst ihr warum? Weil die Wahrheit vor ihm stand. Gott ist. Daraus antworten sich und leiten sich alle Fragen unseres Lebens ab. Die wesentlichen, nicht wo kriege ich Brötchen her, sondern wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich auf dieser Welt? Ich komme von meinem Vater und ich werde zu ihm zurückgehen, zu meinem Vater. Und die Sinnhaftigkeit meines Hierseins, meines Daseins begründet sich genau darin in die Dinge, die ich heute machen darf. Pastorale Gefängnisarbeit, Migrantenarbeit, den Jugendlichen helfen, die in einer ähnlichen Situation heute sind, wie ich damals als Jugendlicher war. Mit ihnen zusammen leben in einem Haus, Christen helfen, die in der albanischen Bergregion festgehalten sind in ihrer Not, die sich nicht wegbewegen können, um einen Antrag zu stellen in Europa, sondern sie sind in ihrer Not gefangen, in einer schweigenden Not. Am nächsten Tag rief ich meinen Anwalt an und sagte zu ihnen, Tabula rasa, Tag der Wahrheit. Man konnte mir meine Straftaten immer noch nicht nachweisen. Der letzte Prozess ging schon seit 1 Jahr und 10 Monate, 100 Verhandlungstage. Und ich sagte, sagen Sie Bescheid der vorsitzenden Richterin, ich werde ein Lebensgeständnis ablegen. Ich werde ab heute Verantwortung übernehmen für all meine Entscheidungen, für mein ganzes Leben. Und das tat ich. Und ich bekam zur Verwunderung der Staatsanwaltschaft, die mich 30 Jahre weghaben wollten, wegen der hohen kriminellen Energie, die wir an den Tag legten, 15 Jahre. Ich habe mit Gott gehandelt, ich muss ehrlich sein. Er fragte mich, wie viel willst du haben? Und ich wusste, 15 Jahre ist die höchste Zeitstrafe, danach müssen sie mich entlassen. Und lebenslänglich heißt, da gibt es Statistiken, aber es ist keine Gewissheit, wann es zu Ende ist. Und ich sagte, 10? 10? Hast du schon vergessen, was du alles getan hast? Okay, 15. Und ich bekam 15 zur Verwunderung der Staatsanwaltschaft, die auch noch Revision eingelegt hatten, weil ihnen das nicht genug war. Da ich wusste, dass ich von der U-Haft, ich war insgesamt fast 7 Jahre in Untersuchungshaftanstalt, davon fast 5 Jahre Einzelhaft, und ich wusste, wenn ich in Strafhaft komme, da gibt es Anstaltsseelsorger. Und ich hatte viele Fragen. Die Fragen bezogen sich aber nicht darauf, wer oder was Gott ist, das war für mich geklärt, mit dem Tag, sondern wie Gott ist. Und ich fing an ein Bibelstudium in meiner Zelle, besorgte mir alte Tapeten und heftete die an den Wänden und fing an in der Lutherbibel hervorragend mit den Querverweisen, den roten Faden, den du aufnehmen kannst. Und es bildeten sich Insel der Liebe Gottes, Insel der Barmherzigkeit Gottes, Insel der Gerechtigkeit Gottes. Meine ganze Wand war voll. Und jedes Mal, wenn der Beamte reinkam, um die Tür zu öffnen, der Typ ist ja völlig durchgeballert. Jetzt schreibt er schon Bibeltexte an die Wand. Er konnte mich auch nicht verstehen. Ihnen ist es doch nicht passiert. Und ich hatte ungefähr 100 Fragen und wusste, da gibt es evangelischen und katholischen Anstaltsseelsorger und die werde ich aufteilen, 50-50, umso schneller komme ich zu meinen Antworten. Und habe bei den Diakonen vorgesprochen, bei den evangelischen, und der sagte zu mir, schreib mal einen Antrag an Psychiater. Viel später habe ich verstanden, warum er das gesagt hat. Das, was Gott mit mir gemacht hat, hat an seinem gebastelten Gottesbild, wie so ein esoterischer Gemischtwarenladen, ne? Ein bisschen hiervon, ein bisschen hiervon, ein bisschen hiervon, jetzt baue ich mir einen Gott und stelle ihn mir hin, das ist jetzt mein Gott. Hauptsache, ich muss mein Leben nicht verändern. Das hatte damit zu tun und das war okay, war geklärt für mich. Gott hat es hervorragend gemacht. Schickt mich zum Katholischen. Und der sagt zu mir, hat das auf Tonband aufgenommen, hat gesagt, ja, aber geh mal in Katechumenunterricht, Glaubensunterricht. Und treff dort einen Priester der alten Schule. Er hat dieses Jahr sein 63-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Er ist 96 Jahre alt, hatte jetzt einen schweren Schlaganfall und ist im Altersheim. Und er sagt heute zu mir, der Junge, der Thorsten, der hat meine Privatbibliothek geplündert. Naja, ich hatte ja Zeit. Kost und Logis war ja geklärt für die nächsten Jahre. Das heißt, ich stellte ihnen die Frage, wer ist Benedikt, wer ist Augustinus, wer ist Katharina von Siena, wer ist Teresa von Avila? Und er brachte mir Bücher und Biografien mit und geistliche Schriften, die sich genau damit auseinandersetzten und mich bestärkten in meiner und mir die Antworten gaben, wie Gott ist. Ne? Denn wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht meinen Vater, dann ist es ja klar, worauf wir zu achten haben. Und wenn es da Menschen gibt in dieser 2000-jährigen Geschichte und wenn wir das Alte Testament noch hinzunehmen, über 5000-jährigen Geschichte dieses Gottes mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist, dann zeichnen sich da ja Personen ab. Ne? Moses, Ibrahim, Isa, Miriam. Ne? Das zeichnet sich ja ab. Übrigens habe ich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht in so einer schlechten Truppe stehe. Ne? Moses, Mörder. David, Mörder. Paulus, Mörder. Thorsten, Mörder. Den Geringen und den Weisen und den Unmütigen hat er es kundgetan. Er ist nicht für die Gerechten gekommen, er ist für die gekommen, die in Not sind. Ich bin zwar nicht vom Pferd gefallen, aber glaubt mir, dieser 15. Mai hat mich zutiefst erschüttert. Durch Knochen und Mark ging es mir. Dann habe ich meine Strafe abgesessen, bin entlassen worden und habe vorher noch Gott gefragt, was ist es, das ich tun soll? Was ist mein nächster Schritt? Ein Lieblingsgebet Gottes. Es ist eine konkrete Frage und er kann konkrete Antworten geben. Man achtet dann nämlich nur noch auf die Lebenssituationen, die auf einen zukommen. Ne? Manchmal ist es ein Satz auf einem Plakat, das mich anspricht. Ne? Das sollst du tun. Ne? Ich habe gerade vorher eine Sekunde vorher einen Gedanken gehabt und auf einmal siehst du auf dem Plakat, das sollst du tun. Für mich völlig klar eine Antwort. Für andere weiter, das sollst du tun, zu McDonald's fahren. Ja? Und er sagte zu mir, du musst zurück ins Gefängnis. Und ich lächelte und sagte, soll ich wieder kriminell werden? Nein. Direkt nach meiner Entlassung fing ich an, ehrenamtlich pastorale Gefängnisarbeit zu machen und Gesprächsgruppen in Jugendgefängnis zu eröffnen, wo es darum geht, wer bist du? Wo bist du Opfer? Wo bist du Täter? Das habe ich 2 Jahre gemacht und Gott gab mir im Gefängnis noch eine zweite Botschaft. Geh hinaus aus der Stadt und baue ein Haus der Barmherzigkeit. Durch die Gefängnisarbeit hat sich herauskristallisiert, dass sich Jugendliche im Gefängnis entscheiden, ein anderes Leben führen zu wollen. Aber meistens, wenn sie entlassen werden, in das alte Beziehungsgeflecht zurück müssen, da ja, wo eigentlich ihre Auffälligkeit herkommt. Und wir haben vor 4 Jahren ein altes Haus gekauft, haben es aufgebaut und leben seit 3 Jahren, meine Frau und ich, mit jugendlichen Straftätern zusammen in diesem Haus, in einer familienähnlichen Struktur. Luca und du, liebe Sabrina, habt mich gefragt, wie das denn ist. Und ich sagte, nun stell dir vor, zu euren 2 Kindern kommen noch 2 dazu, die gerade frisch aus dem Knast kommen. Und jetzt bin ich dran, Wunder zu sehen an den anderen. Und solltet ihr jetzt irgendeine Frage haben, ich weiß nicht, ob das jetzt in euren Bereich mit drin ist, sollte in euch in irgendeiner Art und Weise eine Frage entstanden sein über euer eigenes Gottesbild oder über Themen wie Vergebung, stellt sie. Ich bin bereit, jede Frage zu beantworten. Wisst ihr warum? Ich bin frei. Die eigentliche Freiheit besteht nicht darin, im Prinzip, dass ich Dinge tue, wo die Menschen mit ihren Erwartungen und Ansprüchen und Meinungen an mich herantreten und ich mich dementsprechend verbiege, um ihren Meinungen, Erwartungen und Ansprüchen zu entsprechen. Nein, nein. Die eigentliche Freiheit besteht darin, davon nicht abhängig zu sein. Und wenn Gott sagt, dass er uns adoptiert hat durch das Blut seines Sohnes Jesu Christi und er der König aller Könige ist und ich ein Sohn von ihm, dann bin ich was? Ich bin ein Prinz, was ist los mit euch? Ich bin ein Prinz. Du kannst mich anspucken, du kannst mich beleidigen, du kannst mit deinen Erwartungen und Ansprüchen an mich herantreten, du kannst mich schlagen, du könntest mich sogar töten. Aber diese königliche Würde wirst du mich niemals nehmen können, weil sie in die Ewigkeit hineinreicht. Und dieser kurze Aufenthalt hier auf dieser Welt, hier ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist bei dem Gott. Und wenn ich dann in ein Morgenrot und Abendrot schaue oder eine schöne Blume anschaue oder den Duft einer Rose in mich aufnehme und das alles aus dem Geist Gottes entsprungen ist, diese Schönheit aus seinem Geist, wie schön muss Gott sein, wie schön muss Gott sein. Da will ich nirgendwo anders sein als die Ewigkeit bei ihm. Und das heißt, dass diese Lebensspanne Gott uns schenkt, weil eigentlich haben wir den ewigen Tod verdient durch den Sündenfall, dass er uns eigentlich nicht nur adoptiert, sondern eine Generalamnestie gibt und sagt, ihr werdet eine Wohnung haben, die ich für euch vorbereitet habe im Himmelreich. Da will ich doch nirgendwo anders sein als bei dieser Schönheit. Und in diesem Leben entscheiden wir uns für oder gegen Gott, für die Liebe oder gegen die Liebe. Also wacht auf, vorwärts, es geht um die Ewigkeit. Wir können es nicht mal von der Begrifflichkeit erfassen, ewig, immer. Unser Verstand ist zu schwach, um es zu erfassen, was es bedeutet, ewig, immer. Also, ihr Krieger des Lichtes, stärkt die Waffen des Gebetes für Gott und sein Reich. Er will, dass die Liebe hier vermehrt wird auf dieser Welt. Darum geht es. Spuren der Liebe zu hinterlassen in den Herzen der Menschen, die du begegnest. Und das ist ganz einfach. Ein Beispiel. Geht ihr noch im Supermarkt? Trefft ihr da manchmal vielleicht auf den Namensschild, steht vielleicht Frau Müller drauf? Piep, piep, piep. Wenn sie fertig ist, macht mal Folgendes. Experiment, probiert es aus, es funktioniert. Frau Müller, die guckt hoch, denkt, hat sich irgendwas vergessen, was falsch gemacht, irgendwie ähnliches. Du hast den Spannungsbogen da. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Zieht es mal auseinander, dieses eine Wort. Guten Tag. Was denkt ihr, was passiert? Genau, genauso wie du. Sie fängt an zu lächeln. Mindestens noch 3 Kunden weiter. In dem Moment hast du die Gegenwart, das ist doch das Ziel des Reich Gottes, die Gegenwart verändert. So einfach, so simpel. Freundlichkeit kostet kein Geld. Wir können es durch unsere Handlung tun. Wir müssen den Menschen nicht sympathisch lieben oder ähnliches. Deswegen können wir auch unseren Feind lieben, weil es eigentlich Handlungen sind am Gegenüber. So einfach ist es. Probiert es mal aus das nächste Mal, wenn ihr in den Supermarkt geht. Es funktioniert. Sie lächelt. Das ist vorher völlig frustriert, miep, miep, miep und dann, wow, danke, danke für diesen Wunsch. Habt ihr Fragen? Keine? Okay, dann ist ja alles klar, wa? Ihr habt jetzt die Chance, einen Mörder zu fragen, Fragen zu stellen. Ein Mensch. Das Haus der Barmherzigkeit ist bei Leipzig, ungefähr 480 Kilometer von hier entfernt. Dort leben wir mit, das Haus war konzipiert auf 3 Jugendliche, hatten aber festgestellt, 3 Jugendliche, da gibt es Gruppenbildung, 2:1. Um das zu vermeiden, nehmen wir nur noch 2 auf. Die lernen dort eine Form der Sozialisierung. Sie können ja nur resozialisiert werden, wenn sie sozialisiert sind. Das ist so ein Schwachsinn halt. Die sind nicht sozialisiert und werden entlassen und sollen resozialisiert werden. Das heißt, sie müssen erstmal eine Sozialisierung lernen. Und dafür geben wir unsere Lebenszeit und den Raum und die Möglichkeiten, die Gott uns zur Hand stellt, Schul- und Lehrausbildung nachholen, eine Form der Selbstständigkeit und ein Selbstwertgefühl aufbauen, weil ich sage immer, so groß die Straftaten sind, ist ja nichts anderes als ein Zeichen dafür, wie groß ihre seelische Verletzung ist, denn kein Mensch wird als Täter geboren. Da passieren Dinge vorher. Und Vergebung ist ja auch so ein Thema, ne? Und Gott sagt, wir sollen immer vergeben. Also habe ich gesagt, du hast doch gesehen, was sie mit mir gemacht haben, wie soll ich ihnen vergeben? Und er gibt mir tatsächlich den Schlüssel dafür in die Hand. Schaue nicht auf das Tätersein dir gegenüber, sondern schau auf das eigene Opfersein deiner Eltern. Was muss mein Vater und meine Mutter in ihrer Lebensgeschichte als Kind erlebt haben, dass sie so ein auffälliges Verhalten haben ihren eigenen Kindern gegenüber? Und wenn ich mir nämlich diese Seite angucke, dann fange ich an mitzuleiden, Mitleid. Ne? Das ist eine Form der Liebe. Und denke, es tut mir leid für dich, dass du dieses Verhalten hast. Du hast die Chance, es zu verändern. Du musst dich nur dafür entscheiden. Also ich bin ja vor 10 Jahren entlassen worden, 2006. Und habe natürlich den Kontakt gesucht zu meinen Eltern. Und ich war da etwas forsch. Sabrina wird wissen, was ich meine. In dem, wie fühlt sich denn so ein Kind halt, ne? Wenn die Mutter sich vor dem Kind erhängen will oder der Vater so viel Gewalttätigkeit hat. Und dass es mich verletzt halt, ne? Und die sind natürlich ausgewichen. Das war, und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ein bisschen ruhig sein, ein bisschen still sein und sacken lassen. Und eigentlich habe ich gedacht, dass sie durch meine Lebensweise in eine Frageposition kommen. Mein Vater ist letztes Jahr im Dezember gestorben. Den letzten Satz, den ich von ihm gehört habe, war, wenn ich sterbe, ich muss niemandem Danke sagen, niemandem um Verzeihung bitten. Und er hat mir vor 4 Jahren das letzte Mal im Beisein meiner Frau mit 73 Jahren mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und ist beim zweiten Schlag abgerutscht und hat meine Frau verletzt. Alles gut. Ich habe gedacht, was für ein armer Mensch. Jetzt weiß er, dass es Gott gibt. Ja, 3, du warst am Anfang nicht da, ne? 3, ich bin der Zweitgeborene, ich habe noch einen Bruder vor mir und noch 2 Schwestern hinter mir. Der Tyrann ist tot, sie waren Pfingsten bei mir gewesen, alle Geschwister, und wir arbeiten ihre Geschichte auf. Sie haben keine Angst mehr. Meine Mutter ist nach 48 Ehejahren, hat sich scheiden lassen und ist geflohen aus dieser Beziehung in eine andere Beziehung halt. Bitte? Woran? In keinster Weise. Nein, ich könnte doch gar nicht neu anfangen. Deswegen hat ja, das war ja damals mein Zweifel, diese Frage, ist mir all meine Schuld vergeben und Gott gibt mir den Bibeltext. Ist alles gut, ich bin frei, glaub mir das, wahrlich. Ich bin zu schnell, ja. Ja, manchmal bin ich etwas schneller als der Heilige Geist, das sollte man nicht tun. War hier noch eine Frage? Nee, er hat mich geschlagen. Gott ist wunderbar, glaubt mir das. Also die Frage war, ich werde sie nochmal wiederholen, diese Situation, wo vor 4 Jahren mein... Ich kann nicht vergeben. Nein, ich kann nicht vergeben. Das habe ich ja Gott eingestanden, dass ich es nicht kann. Und Gott hat dann gesagt, du musst nur mit deiner Willensentscheidung zu mir kommen, dass du vergeben willst. Das Können kommt von mir. All that you. Das heißt, eine verstandesmäßige Willensentscheidung, ich will vergeben, und die Einsicht meiner eigenen Hilflosigkeit der Situation gegenüber, aber ich kann eigentlich gar nicht emotional, ist der Schlüssel. Da kommt die Gnade ins Spiel. Nicht, dass wir denken, dass wir das alles aus unserer Kraft machen können und dann eigentlich sagen, Gott, ich brauche dich gar nicht mehr. So ist es nicht. In, aus und durch die Gnade Gottes. Die Situation mit meinem Vater wurde gefragt, ob da nicht irgendein ungutes Gefühl in mir aufgekommen ist, wo er mich vor 4 Jahren vor meiner Frau zweimal mit der Faust geschlagen ist und beim zweiten Schlag abgerutscht ist von meinem Kinn und meine Frau, die neben mir stand und eine Brillenträgerin an der Schläfe verletzt hat und sie blutete. Gott ist so wunderbar. Ein Tag vorher treffe ich eine Frau, Gertrud, offensichtlich eine Beterin, und sie verwickelt mich in ein Gespräch. Ich kannte sie nicht. Sie hat mich angerufen, sagt, sie wohnt in Augsburg und ich war gerade mit meiner Frau unterwegs. Sie sagt, oh, da kommen wir morgen durch, wir kaufen Kuchen, machen Sie mal einen Kaffee und dann erzählen Sie, was Ihr Anliegen ist. Und sie sagt zu mir, bist du noch irgendwie emotional an deinen Vater angebunden, materiell? Ich sage, ja, das Auto ist auf seinen Namen angemeldet, weil ich aus dem Knast gekommen bin. Die Steuern sind dann so hoch und das hätte ich nicht bezahlen können, weil ich kein Geld habe und keine Arbeit. Das musst du ändern, weil er benutzt es. Und ich dachte darüber nach und dachte, ja klar, er hat das immer als Keule benutzt. Also ich bin immer mit einem unguten Gefühl, er hat immer wieder versucht, dieses altes Verhaltensmuster aus der Kindheit, mich klein machen, mich nicht groß machen. Ich bin der dumme Junge und der schlechte Junge und was weiß ich. Das beste Beispiel, ich habe bei Nachbarn Holz gehackt, ich habe richtig Freude dran gehabt. Und er sagt, mein Vater sagt vorher zu mir, sag den ja nicht, dass du im Knast warst. Und ich hack den da so einen schönen Berg Holz, weil ich einfach Freude dran hatte an dieser körperlichen Arbeit. Der Nachbar kommt rüber und gibt mir einen 10er-Pack Eier, der hatte Hühner, und sagt, dein Sohn ist toll, der war körperlich eingeschränkt, der hat mir den ganzen Berg Holz gehackt. Da sagt er, der hat im Knast gesessen, das ist ein Mörder. Eine Stunde vorher hat er mich gerade darum gebeten, es nicht zu sagen. Er konnte es einfach nicht ertragen, wenn Menschen über meine Handlungsweisen etwas Gutes gesagt haben. Und so war ich dann diese Frau getroffen und die sagt, wie ist das eigentlich, streitest du dich manchmal mit deiner Frau? So, ja, das passiert schon mal, dass wir uns streiten. Und wie definierst du das auseinander? Ich sage, naja, wenn man sich emotional so ein bisschen beruhigt hat, dann sieht man eigentlich, dass es eine Emotionswelle aus der Vergangenheit war, die gar nicht zu dieser Situation gehört und völlig unverhältnismäßig groß ist und sie schwappt so vorne rüber. Und ich sage, da gibt es einen Schlüssel, ne, für... Wenn du merkst, dass deine Emotionen hochkommen in dieser Situation, sing ein Loblied. Loblied, naja, was fällt mir denn auf die Schnelle ein? Halleluja, Halleluja. Okay, das kann ich mir merken. Am nächsten Tag komme ich in diese Situation. Mein Vater beschimpft mich, du Drecksau, ich stech dich ab, du Mördersau. Und kommt in der Küche rein, schmeißt das Essen von seiner Lebenspartnerin auf den Fußboden und bedroht die Frauen, die die Tür zugehalten haben und er wollte unbedingt in die Küche rein. Und das Bild war mir ja sehr vertraut aus meiner Kindheit. Ich sage, was machst du da? Hör auf, die Frauen rumzuschubsen und geh ran, um den Frauen zu helfen. Und er durch diesen Spalt hindurch und schlägt mir mit der Faust ins Gesicht. Ich sage, das kommt mir sehr bekannt vor. So, und jetzt ist aber gut, weil er wurde noch aggressiver und stieß die Frauen mit richtiger Gewalt von den Türen weg, die auf der anderen Seite dagegen standen. Und ich wieder ran, ich sage, hör jetzt mal auf jetzt hier. Und er schlug wieder zu und rutschte von meinem Kinn ab und trifft meine Frau neben mir. Und sie blutet an der Schläfe, weil die Brille sich reingedrückt hat. Und da kam in mir ein Gefühl hoch, ich hau ihn eine rein, der wird nie wieder eine Frau schlagen. Und ich wusste aber, dass dieses Gefühl nicht gut ist. Weil dann hätte mein Vater für sein ganzes Leben eine Rechtfertigung seines Verhaltens mir gegenüber. Und ich fing an, glaubt mir, es war kein Lobpreis, es war ein Hilferuf. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Ich bekam Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Meine Frau kannte das Gespräch vom Vortag und klingt sich sofort ein. Ja, Charlie, Halleluja, Halleluja, Halleluja! Mein Vater sagt, was ist denn mit euch? Seid ihr alle irre im Kopf? Das Gefühl war weg. Halleluja. Das Gefühl war weg. Pascha, Halleluja. Und ich nahm meinen Vater in einer günstigen Situation wie so ein Zwerg, so in den Armen, dass er nichts tun konnte, stellte ihn ins Wohnzimmer und sagte zu ihm, wir gehen. Du musst uns nur die Zeit geben, aber glaub mir, wir werden gehen. Und ich bin in einen totalen Frieden nach Hause gefahren, was vorher nicht so war, weil ich immer noch die verletzten Emotionen in mir hatte. Und Gott hat mir diese Situation gestellt, dass ich mich emotional abnabel, dass ich nicht mehr darauf warte, dass er sich bei mir entschuldigt oder sagt, das habe ich falsch gemacht oder ähnliches. Wenn ich denn nämlich diese Erwartung und diesen Anspruch habe, dann bin ich wieder in einem Gefängnis, in einem Inneren. Das heißt, Gott hat mir diese Situation und das Hilfsmittel für diese Situation gegeben, auf das ich mich rausheben kann. Und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, was für ein armer Mensch. Und beinahe wäre es ihm gelungen, seine Lebenseinstellung auf mich zu übertragen und an mir weiterzuleben. Die Antje ist 2 Jahre im Prinzip, nachdem ich in der UHAF war, in eine neue Beziehung, bis die sie in der heutigen Zeit noch ist. Hast du einen Partner? Gibt es hier Leute, die noch einen Partner suchen? Okay, hier ist so ein bisschen durch die Geschichte. Ich möchte dir wissen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Habt ihr die Zeit noch? Also wer die Zeit nicht mehr hat, der kann ja im Garten gehen, kann Zigarettchen rauchen oder ein Bierchen trinken, aber es offensichtlich ist die Mehrzahl, die noch daran interessiert ist. Ich sag euch, es ist eigentlich ein Wunder. Ich habe von der Inhaftierung 9,5 bis 11,5 jeden Tag dafür gebetet, dass Gott mir doch, Achtung, eine praktizierende Christin an die Seite stellt. Ich habe nicht irgendwie Konfession genannt, sondern der Schwerpunkt, der bei Gott gerechten ist, eine praktizierenden Christentum, nämlich eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Das habe ich 2 Jahre lang gebetet. Hier hat er gleich einen Stupper gekriegt. Jemand, tschock, hast du einen Ellbogen gekriegt? Bodycheck? 2 Jahre lang jeden Tag dafür gebetet und nach 11,5 Jahren bin ich das erste Mal in Begleitung von 2 Polizisten, man nennt das begleiteter Ausgang, das erste Mal rausgekommen für 4 Stunden. Und dann stellen sie so die Frage, also die meisten wollen ja mal im Tierpark, Kino, Eis essen oder irgendwas. Wo willst du hin? Ich sagte, ich möchte in die Kirche, ich möchte Gott Danke sagen. Ich möchte Gott Danke sagen, dass zu dieser inneren Freiheit, die er mir schon geschenkt hat, jetzt die äußere auch noch hinzugekommen ist. Und wir gingen dann in eine katholische Glaubensgemeinschaft, wo ein Tabernakel ist und gingen dort hinein und die guckten erstmal, ob ich da irgendwo entfliehen kann, ne? Waren aber ziemlich kleine Fenster. Und stellten sich dann draußen vor der Tür, das waren so eine Ochsen, ne, vor der Tür hin. Und ich kniete drinnen vor dem Allerheiligsten und sagte, Jesus, ich danke dir. Zu dieser inneren Freiheit hast du mir jetzt auch noch die äußere hinzugeschenkt. Und übrigens, was ich dir sagen will, seit 2 Jahren bete ich unablässig dafür, dass du meine praktizierende Frau an die Seite schenkst. Und ich habe den Eindruck, hier öffnet sich keine Tür. Wenn du willst, dass ich alleine bleibe, dann schenke ihm auch die Gnade dafür, dass ich alleine bleiben kann. Und ab heute werde ich dich nicht mehr damit belästigen. Ich denke, 2 Jahre sind ausreichend, oder? Und ich habe es losgelassen. Ich habe es wirklich losgelassen. Nachdem ich entlassen wurde, ich habe das Gebet also wirklich abgegeben. Und ich stellte dann immer Gott die Frage, was ist es, das ich tun soll? Was ist mein nächster Schritt? Ein Freund, also ich wäre normalerweise in die Obdachlosigkeit entlassen worden, hatte aber christliche Freunde, die mich aufgenommen haben und sagte, komm erstmal an hier draußen, sortier dich, du warst jetzt 15 Jahre im Knast. Ilona, die liegt übrigens jetzt im Sterben, genau, also wie der Vater von Rolf. Und dann kam ein anderer Freund und sagt zu mir, du Thorsten, wir fahren an einen Wallfahrtsort, ne, willst du nicht mitkommen? Halt. Kostet nur 320 Euro mit Flug, eine Woche Vollpension. Und ich sagte, Kilo, das geht nicht. Es wird nicht gehen. Ich habe 750 Euro. Ich habe keinen Tisch, keinen Stuhl, kein Bett. Ich kann mir das nicht leisten. Das wird nicht funktionieren. Und bin nach Hause gegangen, nochmal drüber nach. Moment mal, also das heißt ja, da geht man hin, um Gott Danke zu sagen. Oh, da habe ich ja ausreichend Grund. Und man geht auch hin, um Gott um etwas zu bitten. Und ich sagte, ich werde hingehen. Ich werde mir das selber schenken. Aber ich möchte an diesem Wallfahrtsort, möchte ich wissen, was mein nächster Schritt ist. Weil ich wollte nie wieder das meine tun. Was ist es, das ich tun soll? Was ist mein nächster Schritt? Und trage mich einer Pilgergruppe ein, die war genauso groß wie ihr. Keiner kannte meine Geschichte. Keiner kannte mein Gebet. Flughafen Schönefeld, Berlin, gebe meinen Reisepass hin und der Beamte sagt auf einmal zu mir, Herr Hartung, Sie haben ein Problem. Ach wirklich? Vergessen Sie es. Ich werde mit wunderbaren Menschen an einen spirituellen Ort fahren und werde dort geistig auftanken. Glauben Sie mir, ich habe überhaupt kein Problem. Sagt er, doch. Sie stehen bei uns auf der Fahndungsliste. Und die verhaften mich vor dieser Pilgergruppe mit Handschellen auf dem Flughafen. Ist Gott nicht wunderbar? Was für ein unglaublicher Spannungsbogen, den Gott dort aufbaut. Alle, die das beobachten, haben nämlich eine Frage in sich, die nach einer Antwort sucht. Gott ist der Hammer. So nach 20 Minuten hatte sich das geklärt. Die haben offensichtlich computertechnisch nicht ermittelt, dass ich schon entlassen war. Das heißt, bei Ihnen auf dem Display war ich ein Flüchtling, ne? Das hatte sich aber geklärt. Und ich komme in die Pilgergruppe zurück und was ist denn mit dir los? Bist du ein Krimineller oder warum haben die dich verhaftet? Und ich sage euch zu, wir fahren an einen geistigen Ort und das ist eine Geschichte, sie handelt von der Barmherzigkeit Gottes und wenn ihr heute Abend im Hotel sind und ihr gegessen habt und ihr mir Zeit schenkt, bin ich gerne bereit, euch diese Geschichte zu erzählen, aber nicht auf dem Gate. Es ist eine heilige Geschichte. So war es dann auch, wir saßen abends im Hotel, ich habe 2 Stunden ausführlich, also 2 Stunden wird heute nichts, die Geschichte erzählt und auf einmal passierte Folgendes, nachdem ich fertig war, sitzt ein Priester mir gegenüber, der macht so zu mir, du musst mit mir nach Südkorea kommen, du musst diese Geschichte in Südkorea erzählen. Und ich dachte, ups, ist das schon die Antwort? Das überprüfe ich mal. Ich kann nicht mitkommen, ich habe kein Geld für Flugticket, ich habe kein Geld für Hotel, das wird einfach nicht klappen. Ich bezahle dir dein Flugticket und schlafen wirst du bei mir. Du musst mit mir nach Südkorea kommen. So saß ich 3 Wochen nach meiner, also kann ja wirklich keiner planen, also das plant nur Gott, in ein Flugzeug nach Südkorea, wo ich 3 Monate rumgereicht wurde in den Gemeinden, um die Geschichte von Gott zu erzählen und begegne meiner Frau. 1 Jahr später war ich verheiratet. 2007, 8. Dezember. Gepriesen sei der Herr. Er hat mein Gebet nicht vergessen, sondern er hat mich mit diesem Trick nach Südkorea geschickt, weil er wusste, dort ist die Frau mit diesen Eigenschaften, die meine Unzulänglichkeiten ergänzt. Eine Ehe ist eigentlich nichts anderes, dass 2 Halbscheiben, so 2 so eine Orangen zusammengeführt werden, halbe Orangen, die sich die erste Zeit in besonderer Weise aneinander reiben, ne? Und die sich eigentlich gegenseitig ergänzen. Ne? Manchmal äußert sich das auch im Namen. Mein Name ist Thorsten, der Thor, der Donner. Der Narr. Meine Frau heißt Zhang He, das heißt die vernünftige Frau. Und so hat sich das Gebet im Prinzip vollzogen, materialisiert geradezu. Das heißt, wenn unter euch jemand ist, da oben ist die Jugend, der noch heiraten möchte, fangt schon mal an, ne? 2 Jahre. Noch Fragen? Keine Fragen? Endlich. Wirklich? Wenn keine Fragen sind, dann möchte ich mich beugen. Lukas 15, nun, das ist ja die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Ja, Jürgen, es ist meine Geschichte. Lukas 15 ist meine Geschichte. Und ich hoffe nicht, dass es den älteren Sohn hier unter euch gibt, der nämlich den Jüngeren eigentlich die Barmherzigkeit und die Liebe des Vaters anklagt. Er sagt nicht mal mehr mein Bruder, sondern er sagt, dieser da hat dein Erbteil verprasst, hat ein schlechtes Leben geführt und diesen da gibst du den Ring, den Mantel und die Schuhe. Und der Vater sagt zu ihnen, Sohn, du bist schon die ganze Zeit bei mir. Alles, was mein ist, das ist dein. Dein Bruder, er war tot. Er lebt jetzt wieder. Lass uns feiern. Ich hoffe, dass der Ältere nicht unter euch ist. Für denjenigen, der dann der Ältere wäre. Weil Gott lässt es offen. Er klagt eigentlich die Liebe des Vaters an. Ich begegne manchmal so einem Menschen. Weniger. Man merkt es schon beim Handgeben. Ne? Erst ziehen sie einen geradezu in sich hinein, weil sie die Geschichte hören wollen. Und am nächsten Tag haben sie so einen steifen Arm, dass du nicht mal mehr auf 1 Meter rankommen kannst beim Begrüßen. Und ein Gesicht wie ein Stein. Und äußern das dann auch. Und da sage ich, mein Vater hat mich freigesprochen, der allmächtige Gott. Und du, Mensch, willst mich anklagen? Vielleicht bist du nicht barmherzig genug zu dir selbst. Vielleicht glaubst du nicht an die Barmherzigkeit meines Vaters. Dann ist dein Gottvater aber ein anderer als der meine. Dann hast du dir einen gebastelt. Gott will nicht, dass unsere seelischen Verletzungen abgehackt, verdrängt oder abgeschnitten werden, sondern Gott will, er heißt nicht umsonst, Heiland. Er will, dass sie geheilt werden. Er will, dass sie geheilt werden. Er hat den Lahmenden, hat er nicht das Bein abgesägt, sondern er hat ihn berührt und es ist geheilt worden. Das ist die Botschaft. Darum bin ich hier, um Lukas 15 der jüngere Sohn. Das ist meine Geschichte, die dort erzählt wird. Und mit dem Psalm, aus der Tiefe meiner Not rufe ich zu dir, mein Herr und mein Gott, und du hast mich herausgerissen aus diesem Tal der Finsternis. Genau. Genau. Und diesen 15. Mai, den feiere ich als Geburtstag. Stellt euch vor, ihr seid in einem Boot auf einem unendlichen Ozean und dieses Boot geht unter. Kein Strom, also kein Balken, kein Schwimmring, nichts. Das heißt, ihr müsst durchrechnen nach einer gewissen Zeit, ne? Wie lange kann ich denn noch schwimmen? Okay, vielleicht 6 Stunden, hoffentlich kommt bis dahin Rettung. 5 Stunden von den 6 sind rum, du hast noch einen Rest. Verändert sich dein Denken? Musst du dich auf einmal mit anderen Gedanken auseinandersetzen? Scheiße, wenn jetzt ich eine Stunde noch habe und keiner kommt, dann muss ich sterben. Ich muss mich mit dem Tod auseinandersetzen. Und stell dir vor, in dieser Hoffnungslosigkeit der Situation, in der du dich befindest, dir selbst und dem Leben gegenüber, findest du auf einmal, treibt so ein Strohhalm an dir vorbei. Wow. Und dann guckst du weiter rechts, da ist ein Strohballen. Wow. Und dann siehst du, dass dieser Strohballen von einer Arche Noah gefallen ist. Ein Seelenschiff, das über die Welt hinwegfliegt, um die Seelen einzusammeln, die zu ihnen gehören und sich zu ihnen berufen fühlen. Und dann streckt sich dir eine Hand entgegen und die zählt dich raus. Wirst du das Gesicht vergessen? Wirst du den Namen vergessen? Wirst du den Tag vergessen? 15. Mai 1998, Jesus der Christus. Amen. Ich hatte noch etwas vergessen. Guck mal, funktioniert sogar. Du bist sehr auf Kiviv bei Guta. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Halt, ne? Und wir lassen uns gerne, ihr seid betende Menschen, so nehme ich euch wahr. Das Erste ist, worum ich euch bitten möchte, für uns zu beten. Weil der Löwe schaut, läuft herum und schaut, wen er verschlingen kann. Wir haben starke Anfechtungen. Wir werden attackiert vom Allerfeinsten. Also wir haben da manchmal Leute bei, da läuft ein Schauer über den Rücken. Und hier draußen liegt ein Buch, die Biografie, die ich schreiben durfte mit Christoph Fasel zusammen. Und durch den Kauf des Buches im Prinzip unterstützt ihr unseren Verein in der pastoralen Gefängnisarbeit. Ich möchte euch bitten, das eine, das Gebet und das andere im Prinzip, wenn ihr möchtet, ein Buch zu kaufen und gibt es weiter. Und ich sage immer, wenn ihr es weitergibt an Menschen, die es noch nicht gelesen haben, sagt immer, es kostet ein Vaterunser. Es kostet ein Vaterunser für Thorsten und Claudia und das Haus Maria hilft. Also hier draußen liegen Bücher, Kasse des Vertrauens, innen drin ist auch ein Gebet für euch halt, Gott segne euch und eure Familie. Und ein Kärtchen, falls ihr später mal Kontakt aufnehmen wollt oder uns besuchen wollt. Danke, Padre.